einzigen, wirklich die einzigen sind, die sein Land unterstützen. Sämtliche Waffen, die noch kommen aus Amerika, werden von den EU-Mitgliedsländern bezahlt. Alle Waffen und von Großbritannien übrigens. Also das habe ich wirklich nicht verstanden, warum er diese große Weltbühne, muss man ja sagen, hat ja jeder zugehört, genutzt hat für so eine solche Kritik gegenüber denjenigen, die eigentlich seine treuesten und wichtigsten Unterstützer sind.
Ich würde gerne mit euch noch einen Schritt weitergehen und auch nochmal gucken. Also wir sprechen ja darüber, wo liegen auch durch Trump solche Aha-Effekte, dass man wirklich das als Chance begreifen kann, auch für Europa. In seiner Davos-Rede hat er ja dann auch mehrfach formuliert, Europe is going in the wrong direction, und hat auf mehrere Sachen abgehoben. Energiepolitik war eins davon. Aber Helga, ich frage mich vor allem Trumps Magerbewegung. Ist das vielleicht so, dass die uns nochmal wirklich so vor Augen geführt hat und damit auch vielleicht ja wirklich handlungsfähig macht, wenn man es früh genug erkennt, welche Tendenzen auch in Europa in diese Richtung gehen? Er will ja die extreme Rechte stärken, und wir wussten bisher quasi ja wirklich alle, dass mit Viktor Orban so ein Anhänger dieser Bewegung auch in Europa sitzt. Ne? Manche andere sagen wiederum, er hat diese Bewegung hin zu einer illiberalen Demokratie erfunden. Aber jetzt haben wir gemerkt, es sind eigentlich noch so viel mehr, die dieser Denkschule anhängen. Liegt da vielleicht auch eine Chance drin?
Also es ist richtig, das ist wirklich Viktor Orban, dem das Copyright gebührt. Er hat das erfunden, die illiberale Demokratie, was natürlich ein Widerspruch in sich ist. Also bestens für Populisten gedacht. Das hat die MAGA-Bewegung aufgegriffen, ausgebaut und mit Unterstützung der Heritage Foundation, die mit großen Finanzmitteln ausgestützt ist, geht man jetzt daran, mehr Rechtsaußenbewegungen in Europa zu unterstützen. Das fing in Großbritannien an. Nigel Farage liegt, glaube ich, in den Umfragen vorne oder an zweiter Stelle. Das wechselt immer so ein bisschen. Das ist ja der Mann, der den Brexit mit herbeigeführt hat und der ja extrem stark geworden ist. Mhm. Es gibt auch Versuche, das in Deutschland zu beeinflussen. Die AfD, es gab ja Elon Musk, der Wahlwerbung für die AfD gemacht hat und es sogar geschafft hat, in einer deutschen Zeitung damit abgedruckt zu werden in der Welt. Und jetzt gibt es auch Versuche, das Gleiche in Frankreich zu erreichen. Die sind ein bisschen sperriger. Marine Le Pen möchte das gar nicht so sehr. Jedenfalls möchte sie nicht, dass das bekannt wird, weil da so ein bisschen diese alte anti-amerikanische Grundstimmung bei den Rechtsextremen in Frankreich doch eine Rolle spielt. Also das sehen wir ganz klar, und das ist jetzt ja auch aufgeschrieben, schwarz auf weiß, in der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, die Anfang Dezember bekannt geworden ist. Und aus der klar hervorgeht, Europa steht unter besonderer Beobachtung und man will die Länder ermutigen, in denen Rechtsaußenbewegungen stark sind oder auch schon an der Regierung sind.
Weil wir ja auch fragen, wo liegt denn jetzt die Chance, ne, in diesem ganzen Desaster? Würdet ihr so weit gehen zu sagen, und wenn jetzt Trump auch so überzogen hat, wir sprechen über diesen Kipppunkt, wo man sagt, jetzt ist nichts mehr wie vorher nach diesen Drohungen, ist da eine Chance auch für die europafreundlichen Parteien, und es ja auch sehr, sehr viele gibt, da ein bisschen drauf abzuzielen und wirklich vielleicht auch die Gegenseite wieder zu schwächen, wenn man auch Trump kritischer sieht hier? Also wo liegt da jetzt die Chance auch gesellschaftlich?
Also ich glaube, man muss in vielen Dingen erstmal abwarten, weil bei vielen Sachen hat Trump in der Der wusste genau, er stritt da auf, und das wird in 1000 Kanälen dann gesendet und die Leute glauben es, aber das meiste war unwahr. Vieles war einfach nicht wahr, Fake News. Zum Beispiel, wenn er sagt, dass es in China keine Windkraftanlagen gibt. Die Windkraftkapazität in China übersteigt laut Weltbank alles, was die meisten Länder der Welt insgesamt produzieren. Also wenn er da keine Windräder gesehen hat, hat er nicht richtig hingeschaut. Das sind ungleich mehr als in Europa stehen. Und da setzt man auch auf Windkraft und Solar. Und wenn man das natürlich dann abgleicht mit der politischen Position, irgendwann kriegen das die Leute natürlich auch mit, dass es nicht stimmt. Und sie spüren dann auch das Ziel, das dahinter steckt. Man möchte natürlich andere rechte Parteien salonfähig machen, international. Man zielt auf einen Machtwechsel hin zu bestimmten Parteien, die eben europafeindlich sind, ganz einfach, um die EU als Ganzes zu schwächen. Und dass das noch nicht geklappt hat oder auch nicht klappt, hat natürlich auch damit zu tun, dass Trump die Rechte selbst spaltet. Denn America First Politik bedeutet natürlich auch, dass die Europäer hinten runterfallen, und das betrifft natürlich am Ende alle.
Ja, genau. Und weil das so ist, fand ich so interessant eine Rede, die in Davos gehalten wurde, die erst sehr spät zur Kenntnis genommen wurde, des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney. Der hat ja gesagt, es bringt überhaupt nichts, wenn die Mittelmächte, dazu zählt er sein Land, Kanada, aber natürlich auch die Europäer, sich ständig an der Großmacht Washington orientieren, sondern jetzt wirklich unabhängig davon denken. Er hat ja gesagt, also wenn wir Mittelmächte nicht mit am Tisch sitzen, dann stehen wir auf der Menükarte. Er hat darauf angespielt, dass man dann gefressen wird. Und dieser Spruch zeigt also er, und er hat auch einige Unterstützer, die dafür plädieren, jetzt nicht ständig sich zurückzusehen nach den guten alten Zeiten der transatlantischen Beziehungen, diese Nostalgie einfach mal aufzugeben und etwas Neues zu entwickeln und als Mittelmächtebund, das ist die Europäische Union, zu gucken in der Welt, wo gibt es Gleichgesinnte, die gleichen Interessen teilen, zum Beispiel im Handel. Und dann, wenn es um andere Themen geht, wenn es zum Beispiel darum geht, militärisch zu intervenieren, auch wieder zu gucken, wo gibt es da wieder gleich orientierte, gleichgesinnte Länder, die gleichen Ziele verfolgen, die gleichen Interessen haben. Also eine interessengeleitete Außenpolitik, das hat Mark Carney den Partnern empfohlen, und nicht eine Politik, die ständig guckt, was tut Washington nicht, wie gucken wir, dass wir den Mann im Weißen Haus irgendwie besänftigen und gewogen machen. Und das fand ich wirklich eine sehr, sehr interessante Rede.
Der Podcast.eu war das. Diese und andere Folgen von Punkt.eu gibt es auch in der ARD Audiothek.
Kultur.
Und da stehen bei uns jetzt wie jede Woche die Mediathekentipps auf dem Programm. Heute geht es um eine Empfehlung für eine englische Coming-of-Age-Serie über gute Freunde in den Mitzwanzigern. Aber zuerst empfiehlt unsere Autorin Anja Rosenow-Sottorf einen berühmten französischen Spielfilm.
Restorative Justice ist ein Ansatz in der Justiz, der, abgesehen von üblichen Strafen, mit Hilfe einer Mediation Täter und Opfer von Verbrechen zusammenbringt, mit dem Ziel, eine Art Heilung oder Wiedergutmachung zu erlangen. Dieser Ansatz ist Thema des französischen Dramas All eure Gesichter. Fanny und Michelle sind Mediatoren für Restorative Justice. Sie begleiten einen schmerzhaften Prozess des Austausches.
Ich bin Noel. Ich bin 39 und wurde in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, überfallen. Ich sag's euch gleich, ich erwarte nichts von euch. Ich will nur, dass ihr wisst, was mit den Opfern passiert, wenn ihr solche Dinge tut. Ich möchte, dass ihr versteht, was ihr damit im Leben der Leute anrichtet. Dass ihr Leben zerstört. Für etwas Geld, für ein bisschen Spaß, für was weiß ich.
Die Erwartungen an diesen Austausch sind vielschichtig. Aber im Laufe der Zeit kommen sich Täter und Opfer tatsächlich näher. Die Fragen werden konkreter.
Wenn man in Geschäfte einbricht, dann will man, dass keiner da ist. Aber in Wohnhäusern soll jemand zu Hause sein.
Ihr wollt, dass Leute da sind? Ihr wollt sie mitten in der Nacht wecken? Sie fesseln? Ihr Haus verwüsten?
Nein, aber wir brauchen die Pins und so weiter. In dem Moment, wo man das Haus betritt, wenn man vor der Tür oder dem Fenster steht, kurz bevor man einsteigt, hat man, schätze ich, vielleicht sogar mehr Angst als die Opfer.
All eure Gesichter. Der beeindruckende französische Spielfilm ist für einen Monat in der ARD-Mediathek zu sehen.
You've tested positive for Chlamydia.
Chlamydien, ausgerechnet. Diese Diagnose hat Dylan noch gefehlt. Nun muss er Farbe bekennen und alle Ex-Partnerinnen darüber informieren. Und das sind einige, die der liebenswerte Mitzwanziger da auf seiner Liebesliste stehen hat. Denn immer scheint er sich in die Falsche verliebt zu haben.
You know, other people are good at darts or, you know, speaking French. My talent is starting relationships with women who don't enjoy my company.
In all dem Liebeswirrwarr stehen Dylan seine Mitbewohner aus der WG, Evie und Luke, zur Seite. Nicht immer sonderlich zielführend, denn Luke flirtet selbst, was das Zeug hält, und scheut feste Beziehungen. Und mit Evie hatte Dylan gleich nach der WG-Gründung eine kurze Affäre. Aber diese Chlamydien-Liebesliste abzuarbeiten hilft ihm, über sich selbst Klarheit zu bekommen. Die britische Serie Lovesick ist eine humorvolle Coming-of-Age-Serie, die in 3 Staffeln von der Suche nach der wahren Liebe erzählt. Sie ist bis Anfang September in der Arte-Mediathek in Originalversion mit Untertiteln zu sehen.
Und das waren unsere Mediathekentipps.
3 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. Die Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi über einen Frieden in der Ukraine sind auf nächste Woche vertagt worden. Sie sollen nach russischen Angaben tragfähig gewesen sein. Lilia Becker für WDR aktuell.
Moskau will, dass die Ukraine den Donbass vollständig an Russland abtritt. Dafür wäre Russland bereit, aus einigen besetzten ukrainischen Gebieten abzuziehen. Als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz vor Beginn der Verhandlungen in Abu Dhabi von Journalisten auf die sogenannte Anchorage-Formel angesprochen wird, äußert er sich gewohnt bedeckt. Es sei nicht, Zitat, zweckmäßig über die Details jener Bestimmungen zu sprechen. Zitat Ende. Die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen wohl kommende Woche fortgeführt werden.
In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist es wieder zu tödlichen Schüssen durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE gekommen. Nach offiziellen Angaben erlag ein 37-Jähriger seinen Verletzungen. Laut US-Heimatschutzministerium soll der Mann eine Waffe dabei gehabt haben. Im Januar hatte ein ICE-Beamter eine Frau in ihrem Auto erschossen und damit heftige Proteste ausgelöst. Verteidigungsminister Pistorius hat die Bundeswehr gegen Äußerungen von US-Präsident Trump verteidigt. Trump hatte ein seiner Ansicht nach mangelndes Engagement der NATO in Afghanistan kritisiert. Pistorius sagte, nach den Anschlägen von 2001 hätten die USA um Hilfe gebeten und Deutschland sei bereit gewesen. In Düsseldorf haben etwa 18.000 Teilnehmer mehr Hilfe für die Menschen im Iran gefordert. Sie verlangten ein Ende der Unterdrückung durch das iranische Regime. Auch in Köln gab es eine Großdemo. Hier ging es um die Lage der Kurden im Konflikt mit der syrischen Armee. Nach Angaben der Polizei kamen rund 10.000 Menschen.
WDR aktuell aus der Region.
Unterhaltsam, kreativ und für alle verständlich. Unter diesem Motto haben am Abend 5 Nachwuchswissenschaftler die neuesten Erkenntnisse ihrer Forschung präsentiert, beim sogenannten Science Slam im Dortmunder Schauspielhaus. Janis Weiser, WDR Dortmund.
Vom Physiker über die Maschinenbauerin bis hin zum Ernährungstoxikologen. Sie alle haben heute in Dortmund bewiesen, dass Wissenschaft nicht immer langweilig sein muss, sondern sogar Spaß machen kann. Eine Doktorandin aus Gronau hat beispielsweise erzählt, wie sie kleine künstliche Herzen züchtet, um Medikamente zu testen, damit es dafür vielleicht schon bald keine Tierversuche mehr braucht. Und eine Thermodynamik-Doktorandin aus Duisburg hat vorgestellt, wie die Zukunft von Energiespeichern aussehen könnte. Aber nicht wie gewohnt mit komplexen Grafiken und Formeln, sondern mit niedlichen Katzenfotos.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint örtlich die Sonne, am Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dazu in Ibbenbüren bis plus 1 Grad, in Warendorf bis 2 und in Wesseling bis 3 Grad. Und das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Passau Richtung Nürnberg ist zwischen Neumarkt Ost und Neumarkt in der Oberpfalz wegen Bauarbeiten bis ca. 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U56A. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Die A60 Mainz Richtung Bingen ist zwischen Heidesheim und Ingelheim Ost nach einem Unfall weiterhin gesperrt und ebenfalls gesperrt die A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Stromberg und Waldlaubersheim wegen einer Unfallaufnahme, die noch andauert. Die A565 Meckenheim Richtung Bonn bleibt noch zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und noch eine Meldung von der Bundesstraße 42 Koblenz Richtung Bonn. Der Tunnel Oberdollendorf ist wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio, hier noch bis 6 Uhr. Wir blicken an dieser Stelle noch einmal zurück auf die vergangenen Tage und das Weltwirtschaftsforum in Davos. US-Präsident Trump hatte die Agenda bestimmt mit der Grönlandfrage. Die EU und Großbritannien reagierten geschlossen und NATO-Generalsekretär Rutte konnte am Ende einen sogenannten Deal verkünden, der eigentlich noch unklar ist. Wieder einmal stellt sich die Frage, was ist Berechnung und was ist Impuls bei Trump? Denn was medial transportiert und debattiert wird, ist eine Außenwahrnehmung, die sich oft an Trump als enfant terrible abarbeitet. Vielleicht kommt ja auch den europäischen Staatschefs das Verhalten des Präsidenten gar nicht ungelegen. Vielleicht können sie so leichter zu einer interessengeleiteten Politik zurückkehren, von der in den vergangenen Jahren eher wenig zu sehen war. Darüber hat mein Kollege Tobias Ruhland vom Bayerischen Rundfunk mit dem Politologen Herfried Münkler gesprochen. Und er hat ihn zunächst gefragt, ob er überrascht war, dass Trump jetzt nicht doch Grönland in die USA eingliedern wollte.
Ja, vielleicht ein wenig, wie schnell er dann nachgegeben hat. Aber nachgeben ist ja im Prinzip ein Bestandteil seiner Politik der Drohungen. Die Drohungen dienen dazu, sozusagen maximale Vorstellungen in den Raum zu stellen. Und dann stellt er fest, die Betreffenden darauf reagieren. Und zwar in seinem Sinne reagieren oder aber ob sie Widerständigkeit zeigen. Und danach modifiziert er das dann. Ich glaube, das kann man so sagen, ist die Methode von Trump. Man konnte das ja auch in der Frage der angekündigten Unterstützung der Aufständischen oder Demonstranten im Iran sehen. Und dann kam eigentlich nichts außer heiße Luft. Das heißt, er hat die Vorstellung, im Prinzip den US-amerikanischen Einfluss mit Drohungen zur Geltung zu bringen, gelegentlich auch mit einem relativ niedrigen Niveau der Gewaltanwendung, wie im Falle Venezuela. Und dahinter steht natürlich die Idee der niedrigen Kosten für die USA, sowohl was den Einsatz von Militär anbetrifft, als auch was vielleicht politische Folgen anbetrifft. Aber die NATO bzw. die Europäische Union hat begriffen, wo seine verwundbare Stelle ist. Und die ist nun mal die anstehenden Wahlen zum Midterm und also die Wirtschaft und die Drohungen, die die Europäer als Gegenreaktion in den Raum gestellt haben, die haben dann Wirkung gezeigt. Wobei man vorsichtig sein muss, denn das, was zwischen Trump und Rutte verabredet worden ist, das kennen wir im Detail nicht. Und das kann im Prinzip Rutte auch gar nicht verhandeln, weil er als NATO-Generalsekretär ja gar nicht die territoriale Ordnung Dänemarks als NATO-Mitglied verhandeln kann, sondern dazu muss es dann auch nochmal zu einer Verabredung oder einem Vertrag zwischen Grönland und den USA respektive Dänemark und den USA kommen. Und da wird man dann sehen, was da wirklich ist und wo er dann doch wieder nachlegt. Ich meine, man beobachtet ihn und man weiß eigentlich nicht, ob er am Abend noch weiß, was er am Morgen gesagt hat.
Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, es wurde ja auch viel spekuliert, warum Trump so aufgetreten ist oder so gemäßigt aufgetreten ist in Davos. Zum einen lag es wahrscheinlich auch daran, dass die Börsen nicht positiv auf seine Grönlandpläne reagiert haben. Oder eben lag es mehr auch daran, dass die EU nicht klein beigegeben hat. Wie würden Sie das so gewichten?
Naja, ich meine, es kommt alles zusammen. Es kommt vielleicht noch als Drittes hinzu, dass seine Wählerschaft, vor allen Dingen die MAGA-Bewegung, aber insgesamt die republikanischen Wähler nicht besonders begeistert war von einer Aussicht des Endes der NATO, jedenfalls des faktischen, wenn auch nicht formellen Endes. Wenn man vor Wahlen steht, das ist halt sozusagen die Achillesferse eines noch demokratisch gewählten Präsidenten. Und dann muss man gucken, dass man bei diesen Wahlen nicht eins auf die Mütze kriegt, und zwar gewaltig. Und ich denke, das hat eine Rolle gespielt. Europäer müssen also darauf gefasst sein, dass er in den Verhandlungen mit Dänemark respektive Grönland dann doch nochmal nachlegt. Und sollte er die Midterm-Wahlen nicht sehr dramatisch verlieren, dass er dann wieder sozusagen in dieser Frage unverwundbar ist.
Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Woche zurückblicken in Davos, und dann haben wir natürlich auch noch die Worte von Kanzler Friedrich Merz im Ohr, der davor gewarnt hat, die transatlantische Freundschaft aufzugeben. Ist da jetzt wieder alles gut? Können wir so weitermachen wie bisher?
Nö, nichts ist gut. Ich meine, diese Aktionen bleiben in Erinnerung, auch in Verbindung mit früheren Erklärungen von Trump und natürlich jetzt der Veröffentlichung der neuen Verteidigungsstrategie der USA, in der man sagt, die Europäer müssen selber und allein Europa zumindest gegen konventionelle Angriffe verteidigen. Darauf bereitet man sich ja inzwischen auch vor. Jedenfalls baut man diese Fähigkeiten hier auf. Nukleare Abschreckungskomponente ist das vorerst noch was anderes. Ich denke, die NATO, die mal wie in Stein gemeißelt dastand, ist jetzt ein in vieler Hinsicht papierenes Bündnis, das auch dazu einlädt, Russland zumal mal auszutesten, wie weit denn die Solidarität der USA mit den Europäern geht.
Ja, am Rande von Davos hat Trump ja dann wieder mal gegen NATO-Partner gestichelt und ausgeteilt. In Großbritannien zum Beispiel ist man ja jetzt sehr empört, nachdem Trump in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox die Leistungsbereitschaft der britischen NATO-Truppen im Afghanistan-Krieg angezweifelt hat. Salopp gesagt, die hätten die Drückeberger in der zweiten Reihe gespielt. Was meinen Sie, war das wieder mal so ein typischer, irrer, unwahrer Trump-Satz, wo es einfach nur um Selbsterhöhung auf Kosten anderer geht, oder steckt da mehr, steckt da am Ende sogar eine Strategie dahinter?
Ja gut, man kann ja sagen, Donald Trump hat sich an seine eigene Rolle im US-Militär als Drückeberger in der zweiten Reihe erinnert, aber das wäre jetzt sozusagen wieder alles auf die Psychologie gesetzt. Ich denke, dass ihm klar ist, dass der einzige Artikel 5 Bündnisfall der NATO eine Unterstützung der Europäer für die USA war und nicht, wie er immer behauptet, die USA tun alles für Europa und die Europäer tun für die USA nichts. Und das war der Fall Afghanistan. Und die Briten haben ungefähr 500 gefallene Soldaten dort gehabt. Auch die Deutschen haben etwas mehr als 50 gehabt und so weiter und so weiter. Und das will er natürlich herunterspielen, um sein Hauptnarrativ, die USA sind von den Europäern ausgenutzt worden, durchzubringen. Das ist von vorne bis hinten falsch. Aber es ist das, was er innenpolitisch braucht und woran er selber auch glaubt und woraus er die Berechtigung meint, ziehen zu können, wir können die Europäer schlecht behandeln.
Jetzt haben Sie, Herr Münkle, wenn wir nochmal jetzt den Fokus mehr auf Europa nochmal richten, in einem Gastbeitrag für die Welt kürzlich geschrieben, Europa muss seinen schönen Traum aufgeben, sonst gewinnen die Regelbrecher das Machtspiel. Und Sie sprechen da von einer letzten Gelegenheit. Was genau meinen Sie damit?
Naja, ich meine, dass wir, und da gehört natürlich auch nochmal Davos dazu und die Installierung dieses Board of Peace durch Trump, in einer Veränderung der Weltordnung stehen. Das mit der regelbasierten Ordnung ist ja eigentlich schon seit Putins Vollangriff auf die Ukraine und Trumps hemmungsloser Zollpolitik vorbei, auch Venezuela, auch die Drohungen im Hinblick auf Grönland. Was sich herauswendelt, könnte eine Ordnung sein der drei großen Imperien, von denen Trump jetzt auch ausgeht. Man muss nicht zwingend in einen tiefen Konflikt mit China kommen, wenn man nur die Einflusssphären gegeneinander sauber absteckt. Das würde dann heißen, dass drei, China, Russland und die USA, gewissermaßen das Direktorium der Weltordnung bilden. Das kann nicht in europäischem Sinne sein. Erstens, weil Dreiersysteme instabil sind. Zweitens, weil die Europäer dann marginalisiert sind, politisch einflusslos. Und drittens, wenn sie Überzeugung sind, Werte und Regeln sollen eine Rolle spielen, dann müssen sie auch in der Lage sein, denen Geltung zu verschaffen und nicht nur klagend am Rande stehen und sagen, aber das ist gegen das Völkerrecht. Das heißt nicht, dass man das in globaler Hinsicht tun muss, aber dass man jedenfalls im eigenen Raum, im europäischen Raum, an einer werte- und regelbasierten Ordnung in dem Sinne festhält, dass man zumindest da dem Geltung verschafft. Das ist relevant für die Ukraine-Frage. Das ist aber auch relevant im Hinblick auf den Punkt, dass man möglicherweise zusammen mit Indien, und da war ja Merz Reise nach Indien als erste Asienreise seiner Kanzlerschaft wichtig, zu sagen, der vierte und fünfte in einer Weltordnung wird. Das müssen die Europäer für sich entscheiden, diese Frage, ob sie, wenn ich das mal etwas zugespitzt formulieren darf, der Fußabtreter der großen Mächte sein wollen oder aber ein relevanter Akteur, der die Chance hat, mitzuspielen, möglicherweise dann auch der Bannerträger des demokratischen Rechtsstaats, der jetzt in den USA zurzeit demoliert wird an allen Ecken und Kanten. Der kanadische Ministerpräsident hat ja eine wirklich eindrucksvolle Rede in Davos gehalten. Japan, Südkorea, Neuseeland, Australien und derlei mehr. Das wäre dann schon ein ordentlicher Block, der die USA auch durchaus beeindrucken könnte. Militärischer Macht sind sie dem nach wie vor über, aber wenn man die alle zusammenfasst, dann ist da mindestens in wirtschaftlicher Macht ein Gleichgewicht da.
Sagt der Politologe Herfried Münkler und warnt, wenn Europa jetzt nicht handelt, dann droht die Marginalisierung in einer Welt, die von den Großmächten USA, China und Russland bestimmt sein wird.
Die ARD-Infonacht.
Um 3.14 Uhr. Nach dem Abstimmungsergebnis zum Freihandelsabkommen Mercosur im EU-Parlament in der vergangenen Woche stehen hierzulande die Grünen wegen ihres Abstimmungsverhaltens in der Kritik. Die Entscheidung fiel ja knapp aus mit 334 zu 324 Stimmen. 8 davon kamen von den Grünen, die da mit den AfD-Parlamentariern gemeinsam votierten. Das wird kritisiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass aus den Reihen der EVP und der Sozialisten auch sehr viele Nein-Stimmen kamen. Etwa aus Staaten wie Frankreich und Polen. Und darum waren zuletzt Grüne und AfD das Zünglein an der Waage. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Ruth Kirchner über die Debatte in Deutschland.
Auch 3 Tage nach der Abstimmung im Europaparlament über das Mercosur-Abkommen hält die Kritik an den Grünen an. Außenminister Johann Wadephul von der CDU spricht von einem sehr großen politischen Fehler.
Aus einer großen Fehlentscheidung geostrategisch des EU-Parlament,
sagt Wadephul im Deutschlandfunk. Die Grünen hatten am Mittwoch in Straßburg zusammen mit Abgeordneten von Rechtsaußenparteien für eine gerichtliche Überprüfung des Vertrags mit 4 Staaten Südamerikas gestimmt. Mit dem Abkommen soll die größte Freihandelszone der Welt geschaffen werden. Das Votum dürfte das Inkrafttreten des Vertrages jetzt deutlich verzögern, mit Auswirkungen auch auf die Beziehungen zu anderen Ländern, betont der Außenminister.
Andere Länder, wie das bevölkerungsreichste Land der Welt, Indien, schauen sehr darauf, ob wir in der Lage sind, derartige Abkommen zu verhandeln und politisch dann auch durch alle Institutionen durchzutragen.
Gerade angesichts der Spannungen im Verhältnis zu den USA unter Donald Trump ist das Mercosur-Abkommen besonders wichtig, sagt auch der frühere Präsident des Europaparlaments Martin Schulz. Der SPD-Politiker betont im ARD-Interview der Woche, nur mit solchen Freihandelsabkommen könne sich die EU unabhängiger machen von Großmächten wie den USA.
Deshalb war das eine wirklich gegen die Interessen der EU gerichtete Entscheidung, die man natürlich dann in den nationalen Hauptstädten auch berechtigterweise mit Entsetzen zur Kenntnis genommen hat.
Viel Kritik gibt es auch bei den Grünen selbst. Erik Marquardt, grüner Europaparlamentarier, zeigt sich zerknirscht.
Es war ein Fehler, ich bedauere das und ich glaube, wir sollten in solchen Zeiten solche Signale nicht setzen,
sagt Marquardt im Deutschlandfunk. Die Grünen wollen ihren Kurs in der Handelspolitik jetzt korrigieren. Wir brauchen neue wirtschaftliche Partnerschaften, heißt es in einem Papier des Parteivorstands. Darin spricht sich die grüne Parteispitze dafür aus, das Mercosur-Abkommen jetzt vorläufig in Kraft zu setzen. Das Papier soll am Montag bei einer Klausur in Berlin verabschiedet werden. Die Kritik am Abstimmungsverhalten der Grünen in Straßburg aber bleibt, auch weil sie das Abkommen, über das 25 Jahre lang verhandelt wurde, zusammen mit Rechtspopulisten ausgebremst haben, kritisiert Johann Wadephul.
Wer von einer Brandmauer spricht, muss diesen Ansprüchen selbst gerecht werden. Und daran sind die Grünen im Europaparlament jedenfalls in dieser Woche gescheitert.
Auch der politische Schaden für die gesamte EU bleibt. Daher will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, das Mercosur-Abkommen möglichst schnell vorläufig in Kraft zu setzen. Die Entscheidung darüber liegt bei der EU-Kommission in Brüssel.
Das Mercosur-Abkommen und das Ringen darum, das war ein Bericht von Ruth Kirchner.
Die Meinung.
Und zum Mercosur-Abkommen und dem Verhalten der EU hat unsere Lateinamerika-Korrespondentin Anne Herberg folgende Meinung.
Peinlich kleinkariert realitätsblind. So kann man die erneute Verzögerung des EU-Mercosur-Abkommens nennen, denn nichts anderes ist die vom EU-Parlament geforderte juristische Prüfung des Deals. Oder man kann die erneute Wolte einfach nur nüchtern zur Kenntnis nehmen, wie es die Südamerikaner gerade tun. Der Eindruck dort, die Diskurse von Multilateralismus, regelbasierter Ordnung und internationaler Solidarität klingen zwar alle nett, aber wirklich verlassen kann man sich auf die Europäer als Partner eben nicht. In die Ungewissheit eines neuen Freihandelsabkommens aufzubrechen, dazu fehlt ihnen anscheinend nicht nur der Mut, sondern offenbar auch ein Verständnis dafür, wie dramatisch die Koordinaten der Weltpolitik sich derzeit verschieben und wie groß die Gefahr ist, dazwischen aufgerieben zu werden. Länder wie Brasilien wissen genau, wie wichtig es ist, sich nicht zu eng an einen Partner zu binden, sondern auf alternative Märkte zu setzen. Das half der Regierung von Lula da Silva, US-Präsident Donald Trump und dessen aggressiver Zollpolitik die Stirn zu bieten. Genau deswegen wäre es für Brasiliens Präsident nun so wichtig gewesen, umso mehr im Wahljahr 2026 mit einem ratifizierten EU-Mercosur-Deal ein starkes Signal zu setzen. Stattdessen war Lula nicht nur einer der längsten, sondern wohl auch einer der geduldigsten Verfechter des Abkommens, nach ewigem Hin und Her so genervt, dass er aufs gemeinsame Abschlussfoto in Paraguay verzichtete. Das Verheerende, er tat wohl besser daran. Dass eine Mehrheit der EU-Parlamentarier es für geboten halten, das Abkommen mit den Mercosur-Staaten erneut auf die lange Bank zu schieben, das zeugt von Arroganz und von einer Überschätzung des eigenen Gewichts im globalen Süden, wo China längst mit einer Schamoffensive, mit Häfen, Elektroautos und Krediten an Dominanz gewinnt im Austausch für politische Gefälligkeiten und kritische Rohstoffe. Nicht, dass die Argumente der Kritiker keinen Punkt hätten. Es ist ein Abkommen der alten Schule, über Jahre hinweg zusammengestückelt, und natürlich würde man sich noch bessere Regeln zum Umweltschutz und zu sozialen Standards wünschen. Aber wer trägt eigentlich das größere Risiko dieses Freihandelsdeals? Europäische Landwirte oder Südamerikas im Vergleich schwache Industrie, für die keine Ausnahmeregelungen oder Sondergeldtöpfe bereitstehen, die sie vor der viel stärkeren Konkurrenz aus Europa retten? Auch deswegen stößt der erneute Widerstand aus Europa die Südamerikaner vor den Kopf. Sie hatten in den letzten Monaten jede neue Wendung in den Verhandlungen mitgetragen, hatten sich Regeln diktieren lassen, während die EU, Stichpunkt Lieferkettengesetz, ihre Hausaufgaben selbst nicht macht. Und jetzt sollen sie nochmal warten? Die Staatschefs des Mercosur haben angesichts dessen zwar pragmatisch reagiert. Trotz interner Streitigkeiten signalisieren sie Einigkeit und wollen den Text trotz allem so schnell wie möglich durch die eigenen Parlamente bringen. Doch ob das gelingt, muss sich erst noch zeigen. Argentiniens libertärer Staatschef Milei hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er eigentlich lieber mit den USA verhandeln würde. Und Brasiliens Präsident Lula hat gerade noch mal die Bande mit Peking vertieft. Willkommen in der Realität, will man den EU-Parlamentariern zurufen.
Und das war die Meinung von Anne Herberg zum Gezerre über das Mercosur-Abkommen.
Der Stichtag.
Heute vor 60 Jahren wurde in Hamburg erstmals der Film- und Fernsehpreis Goldene Kamera verliehen. Unter den Preisträgern waren damals die Entertainerin Katharina Valente, die Schauspielerin Inge Meisel und der Moderator Hans-Joachim Kuhlenkampf. Siegfried Tesche über den berühmten Film- und Fernsehpreis.
Die Freude ist riesig, aber wer hier feiert, ist das Team der Pro7 Late Night Show Zirkus Halligalli. Die hatte es geschafft, ein Double von Schauspieler und Regisseur Ryan Gosling in die Verleihung zu schmuggeln. Die veranstaltende Funke Mediengruppe hatte von allem nichts bemerkt und war hoch erfreut, den Star aus dem Film La La Land auszeichnen zu können. Das war am 4. März 2017.
The one and only Ryan Gosling.
I'm Ryan Gosling.
Ich bin Ryan Gosling.
I'm dedicate this award to Joko and Klaas.
Und widme Joko und Klaas diesen Preis. Herzlichen
In
Dank.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Der Begriff Gosling-Gate macht die Runde. Der Tiefpunkt des Film- und Fernsehpreises ist erreicht. Die Geschichte der Verleihungen beginnt dagegen seriös. 1965 hatte Hans Blum, damals der Chefredakteur der Programmzeitschrift Hör zu, des Axel Springer Verlags, die Idee. Er soll die schwächelnde Auflage verbessern. Die Zeitschrift besteht damals aus Rezepten, Filmstargeschichten, Romanen und Radioprogrammen.
Hör zu, gehört in jedes Haus. Man kennt sich dann im Rundfunk auf.
Von nun an erscheinen mehr Berichte über das Fernsehen, denn 1965 beginnen die dritten Fernsehprogramme. Ein Film- und Fernsehpreis würde gut dazu passen, findet Blum. Die Goldene Kamera entsteht. Zur ersten Verleihung in Hamburg sind allerdings nur 120 Gäste geladen. Verleger Axel Springer erscheint nicht. Er zweifelt am Erfolg des Preises und irrt. Ein Jahr später werden die Preisträger bereits im Radio verkündet.
9 goldene Kameras wurden gestern Abend von der Rundfunk- und Fernsehzeitschrift Hör zu an Persönlichkeiten verliehen, die sich innerhalb des abgelaufenen Jahres Verdienste um das deutsche Fernsehen erworben haben.
Die Verleihung am 12. Januar 1967 wird zum Ereignis. Die Auswahl der Preisträger beinahe staatstragend.
Eine 10-köpfige Jury aus Fachleuten der Redaktion, die täglich beide Fernsehprogramme verfolgen, traf die Auswahl.
Das feine, erhabene Kulturereignis, wie Blum die Verleihung bezeichnet, bekommt bald überregionale und später auch internationale Bedeutung. Weltstars wie Kevin Costner, Robert De Niro und Al Pacino werden ausgezeichnet.
Vielen Dank für die
Honor Kin Ong.
Ich bedanke mich sehr für diese Ehren.
Wie Sie merken, kann ich leider kein Deutsch.
Deutsche Prominente wie Thomas Gottschalk, Loriot und Rudi Carrell bekommen im Laufe der Jahre bis zu 4 goldene Kameras. Als Showmaster Carrell 2006 den Preis für sein Lebenswerk entgegennimmt, ist er bereits schwer krank. Es ist sein letzter öffentlicher Auftritt.
Es war eine Ehre, in diesem Land und vor diesem Publikum Fernsehen machen zu dürfen.
Die letzte goldene Kamera wird 2019 verliehen. Sinkende Einschaltquoten, aber auch der Auftritt des falschen Gosling machen dem Preis den Garaus. Es ist ein erheblicher Imageschaden. 3 Jahre zuvor hatte die Funke Mediengruppe die Ausrichtung des Preises vom Axel Springer Verlag übernommen. Die erste Statue, die übrigens nie aus Gold war, wurde am 25. Januar 1966 verliehen. Das war heute, vor 60 Jahren.
Und das war der Stichtag von Siegfried Tesche.
Sport.
Mit Moritz Kasserlet. Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft in Dänemark am Abend den nächsten Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Durch einen hart umkämpften Sieg gegen Norwegen. Aus Herning berichtet Daniel Neuhaus.
Riesig große Erleichterung bei der deutschen Mannschaft. Auf der Anzeigentafel in Herning steht ein 30-28 für Deutschland gegen Norwegen. Aber hinter diesen nackten Zahlen verstecken sich 60 Minuten harter Handballkampf. Und dass Deutschland dieses Spiel gewinnen konnte, das verdankt sie mal wieder ihrem Torwart Andreas Wolf. 22 Paraden, diese Zahl muss auch noch rein, haben diesen Erfolg gesichert. Die deutsche Mannschaft weiter auf Halbfinalkurs. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit besiegt Norwegen 30-28.
Und das nächste Spiel haben die deutschen Handballer am Montagabend gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark und gegen sehr viele Fans in der Halle. Es ist passiert. Der FC Bayern München kann doch noch Spiele verlieren in der Fußball-Bundesliga. Und das auch noch zu Hause. 1-2 gegen Augsburg. Und der Augsburger Trainer Manuel Baum, der hatte so eine Vorahnung.
Vor dem Spiel habe ich gesagt, so ein Day to Remember war so die Überschrift. Wenn man sich in 5-6 Jahren mal trifft, dann gibt es halt so Ereignisse im Leben, wo man über sich hinausgewachsen ist. Und immer wenn man sich dann trifft, heißt, kannst du dich daran noch erinnern? Das habe ich natürlich nochmal nach dem Spiel aufgegriffen, dass wir uns in 5-6 Jahren am 24.01. irgendwo mal treffen und uns an den Tag erinnern, dass wir heute das Spiel gewonnen haben.
Die Bayern haben verloren und Trainer Vincent Kompany ist nicht mal überrascht.
Wir haben eben gesagt, die Bundesliga ist keine einfache Liga, jedes Spiel ist schwierig. Manchmal sieht es so aus, als ob alles einfach sein kann, aber ist nicht so und deswegen Gratulation Augsburg.
Und jetzt haben die Bayern nur noch 8 Punkte Vorsprung. Dortmund hat am Abend 3-0 in Berlin gewonnen. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Dresden am Abend 2-1 in Magdeburg gewonnen. Alle Ergebnisse bekommen Sie natürlich auf sportschau.de. Bei den Australian Open in Melbourne kämpft Alexander Zverev am Morgen um den Einzug ins Viertelfinale. Der Hamburger spielt gegen den Argentinier Cerundolo, der bisher noch keinen Satz bei diesem Turnier abgegeben hat.
Ja gut, wir sind in den letzten 16, ne, bei einem Grand Slam. Ich glaube, da gibt es keine einfachen Matches mehr. Er ist ein super Spieler. Ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich das auch bin, manchmal. Und dann werden wir sehen, wie es ist, aber wie schon gesagt, ich muss in mich selber Selbstvertrauen haben und auf dem Platz einfach das Level zeigen, das ich bisher gezeigt habe.
Wir werden es sehen. Ab frühestens 7 Uhr unserer Zeit steht Zverev auf dem blauen Hartplatz. Knapp 2 Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele sind viele deutsche Tränen geflossen beim Biathlon. Freud und Leid lagen in Novi Mesto ganz eng beieinander. Patricia Gabor.
Diesen Tag wollen die deutschen Biathletinnen und Biathleten sicher gerne schnell vergessen. Zuerst das große Drama in der Single-Mixed-Staffel. Die zwei Nachwuchstalente Marlene Fichtner und Leonard Pfund zeigten eine tolle Leistung und kamen als Erste über die Ziellinie. Dann der Schock, Disqualifikation. Marlene Fichtner hatte die Waffe nach dem Schießen nicht richtig aufgesetzt. Finnland profitierte und wurde Erster. Die Mixed-Staffel im Anschluss brachte auch keinen Sonnenschein mehr rein. Rang 11 für das deutsche Quartett um Startläuferin Anna Weidel. Sie musste gleich mal in die Strafrunde. Ihre Teamkollegen konnten das nicht mehr auffangen. Der Sieg ging an Italien.
Und die deutschen Skispringer haben es erstmals seit 16 Jahren bei einer Skiflug-WM nicht unter die Top 10 geschafft. Weltmeister in Oberstdorf ist Favorit Domen Prius geworden.
Soweit Moritz Kasserlet mit dem Sport in der ARD-Infonacht. Und Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter in der ARD-Infonacht. Wir haben dann das ARD-Interview der Woche im Programm. Heute mit Martin Schulz, dem SPD-Politiker und früheren Präsidenten des Europäischen Parlaments. Sie können sich denken, es geht um ziemlich viele Fragen rund um Europa, das Verhältnis zu den USA und vieles weitere. Bleiben Sie dran, wenn Sie mögen. Bis gleich.
Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Ein US-Grenzschutzbeamter hat in Minneapolis einen US-Bürger erschossen und damit heftige Proteste und scharfe Kritik von Politikern vor Ort ausgelöst. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat. Aus Washington, Nina Barth.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz richtete sich auf einer Pressekonferenz direkt an den US-Präsidenten. Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Die tödlichen Schüsse fielen am Samstagmorgen in Minneapolis. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. US-Präsident Donald Trump attackierte Minnesotas Gouverneur und den Bürgermeister von Minneapolis. Sie stachelten mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand an, so Trump. Sowohl Walz als auch Fry riefen die Bürger von Minneapolis auf, friedlich zu bleiben.
Die Dreiergespräche über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sollen in Kürze fortgesetzt werden. Wie die USA mitteilten, ist das nächste Treffen mit den russischen und den ukrainischen Delegationen für den kommenden Sonntag geplant. Russland hatte ungeachtet der Gespräche seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt, insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Nach ukrainischen Angaben sind landesweit rund 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom und Wärme und das bei eisigen Temperaturen. Die NATO will möglichst bis Ende des kommenden Jahres an ihrer Ostflanke aufrüsten und ein neues Verteidigungskonzept umsetzen. Laut dem deutschen NATO-General Lowin soll dabei die Grenze zu Russland und Belarus nicht mehr primär von Menschen geschützt werden, sondern mit Hilfe von Technik. Ein System aus Aufklärungssensoren und weitgehend automatisierten Waffen solle dabei helfen, einen Angriff russischer Streitkräfte aufzuhalten, sagte Lowin in der Welt am Sonntag. In Syrien ist die Waffenruhe zwischen der Übergangsregierung und der kurdischen Miliz SDF wenige Stunden vor ihrem Ablaufen verlängert worden. Sie gilt nach Angaben beider Seiten nun weitere 15 Tage. Zuvor hatten sich syrische Armee und SDF noch gegenseitig eine Eskalation vorgeworfen. Aus Solidarität mit den Kurden in Syrien sind in Deutschland gestern mehr als 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben fand die größte Demonstration in Mannheim statt. Das Wetter in Deutschland. Es ist wechselnd bewölkt, teils auch neblig und im Nordwesten örtlich etwas Schnee. In den Mittelgebirgen und in Ostbayern Glätte durch gefrierenden Sprühregen 0 bis minus 8 Grad. Am Tage im Westen etwas Sonne, sonst wolkig, später von Süden her Niederschlag, teils erneut mit Glättegefahr minus 2 bis plus 5 Grad. Montag Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Regen minus 2 bis plus 6 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A565 Meckenheim Richtung Bonn bleibt noch bis Ende nächster Woche wegen Bauarbeiten gesperrt. Und die B42, der Tunnel Oberdollendorf, ist wegen Wartungsarbeiten in beide Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Das waren die Meldungen. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Viele fragen sich nicht erst jetzt, muss Europa außenpolitisch stärker werden, unabhängiger und wie kann das gelingen? Damit willkommen zu dieser zweiten halben Stunde nach 3 Uhr in der ARD-Infonacht. Im Studio ist Detlef Karg. Über die Europa-Thematik hat Efi Seibert im ARD-Interview der Woche mit dem früheren Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem SPD-Politiker Martin Schulz gesprochen. Die erste Frage an ihn war, wie Europa nun dasteht, nachdem das EU-Parlament versucht hat, das Mercosur-Abkommen weiter hinauszuzögern. Rauft er sich deswegen jetzt die Haare?
Naja, Leute, die mich kennen würden, sagen, wenn ich mir jetzt die Haare raufen würde, das sind ja keine. Insofern bildlich ja, man kann es fast nicht glauben, dass eine Mehrheit der Abgeordneten in dieser Kombination auch Linke und extreme Rechte gemeinsam einen so wichtigen, gerade in der Selbstbehauptung Europas gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, China, Russland gegenüber, einen so wichtigen Schritt boykottieren. Das ist unfassbar. Aber ich kenne diese Tendenz, die es im Europaparlament schon immer gab, diese fundamentalistische Haltung. Entweder ich kriege alles, was ich fordere, oder nichts. Das haben ja da offensichtlich eine ganze Reihe von Grünen und Linken so gesehen und dann dieses knappe Ergebnis herbeigeführt, das ist schon schlimm.
Haben die Grünen ihre eigenen Leute da nicht im Griff? Also die wissen ja, wie das in Brüssel läuft und sie wissen es auch. Warum machen die in Brüssel einfach alles, was sie wollen, obwohl die Mutterpartei in Deutschland was ganz anderes will? Zumindest haben sie das im Nachhinein alle behauptet, dass das, was da in Brüssel passiert ist, mit der Haltung der Grünen in Deutschland nichts zu tun hat.
Ja, das ist auch so. Die Situation ist ja einfach zu beschreiben. Das Europäische Parlament ist der Gesetzgeber der Europäischen Union. Und ich habe selbst auch immer dafür gekämpft, dass nicht eine nationale Partei festlegt, wie Abgeordnete des Europaparlaments sich zu entscheiden haben. Denn die müssen, die Abgeordneten im Europaparlament, zunächst einmal die Interessen der EU im Auge haben und nicht ihres nationalen Staats. Sonst kriegen sie niemals eine eigene europäische Politik zustande. Von daher kann ich also gut verstehen, wenn Abgeordnete sich nicht aus ihren nationalen Hauptstädten Weisungen geben lassen. Aber das macht es ja gerade so schlimm. Mit Blick auf die Interessenlage der EU wäre eine Zustimmung zu diesem Abkommen ja von vitaler Bedeutung gewesen. Wenn die EU sich emanzipieren soll gegenüber anderen Großmächten, muss sie doch so, wie das Mercosur-Abkommen es jetzt beschreibt, unabhängig von den USA, einen riesigen Freiraum des Handels zu schaffen, muss sie doch so vorgehen. Deshalb war das eine wirklich gegen die Interessen der EU gerichtete Entscheidung, die man natürlich dann in den nationalen Hauptstädten auch berechtigterweise mit Entsetzen zur Kenntnis genommen hat.
Insgesamt gibt es aber immer wieder Scherereien um solche Freihandelsabkommen. Ich erinnere mich, Ihre eigene Partei, die SPD, hat das ja auch erlebt mit dem CETA-Abkommen mit Kanada. Da war ja auch innerhalb der Partei ein Hängen und Würgen, weil Teile der Partei das nicht wollten. Warum tun wir uns so schwer? Und glauben Sie, wir kriegen das hin, dass wir uns in diesen neuen Zeiten jetzt, wo wir wirklich neue Partner und neue Freihandelsabkommen brauchen, jetzt steht ja das mit Indien auch an, dass das jetzt ein bisschen flotter geht, auch innerhalb des eigenen Landes? Auf die EU kommen wir gleich.
Ich habe ja sowohl bei dem CETA-Abkommen als auch bei dem sogenannten TTIP-Abkommen, das seinerzeit verhandelt wurde mit den Vereinigten Staaten von Amerika, als damaliger Präsident beziehungsweise noch als Fraktionsvorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion, mich sehr ins Zeug gelegt, um diese Abkommen unter Dach und Fach zu bekommen. Und wir haben ja bei dem CETA-Abkommen am Ende auch die kontroversen Punkte alle ausräumen können. Wenn man bereit ist, einen Kompromiss zu schließen, wenn man bereit ist, davon auszugehen, dass wenn ich zum Beispiel mit Indien verhandle, ich nicht eins zu eins die Maßstäbe Europas oder Deutschlands anlegen kann, sondern dass ein Abkommen mit einem Land wie Indien, 1,4 Milliarden Einwohner, nur dann zustande kommt, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Dann wird man die eine oder andere Konzession machen müssen. Wer das nicht begreift, der hat die Lage der Welt nicht begriffen. Zu dem TTIP-Abkommen, wenn Sie gestatten, vielleicht noch einen Hinweis. Mir hat damals der kanadische Ministerpräsident Trudeau in der Endphase der Verhandlungen über das CETA-Abkommen gesagt, ihr seid nicht willens und in der Lage, mit Obama ein Abkommen zu schließen. wartet mal ab, wenn die anderen an die Macht kommen, was euch dann blüht. Das war ein weiser Satz, den er damals gesagt hat und eine, wie ich finde, nicht sehr weise Entscheidung vieler Linker in Europa, die Verhandlungen mit den USA ideologisch so aufzuladen, wie das jetzt auch mit dem Mercosur-Abkommen geschehen ist.
Die Kanadier haben offensichtlich sehr weise Premiers, haben wir diese Woche auch wieder erlebt.
Allerdings.
Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Irgendeiner in Europa grätscht ja immer dazwischen. Und darum überlegt der Kanzler, dass man von diesem Einstimmigkeitsprinzip weg muss. Das tun andere auch, aber er hat es jetzt erst nochmal wieder gesagt, damit Europa einfach schneller vorwärts kommt. Ist das im Prinzip eine gute Idee, dass man weg davon kommt, dass immer alle 27 mitmachen müssen?
Ja, die Frage richten Sie natürlich an den Richtigen. Ich habe seit Jahrzehnten diese Forderung gestellt. Bin auch froh, dass die jetzt immer mehr in nationalen Hauptstädten Einzug hält. Es gab ja auch viele, gerade in den größeren Ländern der EU, die darauf angewiesen wären, dass wir schneller vorankommen. Gerade in den Hauptstädten wurde dann aber immer gesagt, ja, aber über Stimmen dürfen wir uns nicht lassen. Das war meiner Meinung nach ein schwerer Fehler. Insofern, wenn wir nicht wollen, dass die Viktor Orbans dieser Erde den Zug der Europäischen Union im Interesse von Trump oder Putin aufhalten, dann brauchen wir in der Außenpolitik die Mehrheitsentscheidung.
Aber wie kann man das denn umsetzen? Denn um diese Regeln zu ändern, die ja auch noch weitergehen müssten, nicht nur in der Außenpolitik vielleicht, braucht man ja doch wieder Einstimmigkeit, damit alle zustimmen, dass die Regeln geändert werden. Oder geht das anders? Haben Sie eine Idee, wie man das wirklich ganz pragmatisch und kurzfristig umsetzen könnte?
Naja, Sie können schon im EU-Vertrag, im jetzigen gültigen Vertrag ist schon angelegt, dass man ganz bestimmte Prozesse in Gang setzen kann, um die Mehrheitsentscheidung auch im Europäischen Rat herbeizuführen. Ist übrigens erst vor wenigen Wochen bei dem Abkommen mit dem Mercosur ja gelungen. Der andere Punkt ist, es gibt ja die Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit, dass diejenigen, die wollen, wenn es mindestens 9 Länder sind, können die sich zusammenschließen, ohne dass die anderen sie daran hindern können. Auch das ist ein Instrument, um voranzukommen. Also es gibt schon die Möglichkeit, die von Ihnen aber berechtigterweise beschriebene Blockade, dass die Vertragsänderung nur einstimmig erfolgen kann. Wenn man dann in den Vertrag reinschreiben will, wir machen jetzt dauernd nur Mehrheitsentscheidungen, dann wird das von denen, die es nicht wollen, blockiert werden können. Aber deshalb, wie gesagt, es gibt auch im jetzigen EU-Vertrag Instrumente, das zu umgehen.
Wer würde oder beziehungsweise wer sollte denn Ihrer Ansicht nach zu so einem EU-Club der Willigen gehören?
Naja, die tatsächlich auch wollen und die müssen. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass die Europäische Union unter einem doppelten Druck steht. Sie steht unter einem militärischen Druck und sie steht unter einem ökonomischen Druck. Und Länder wie die Bundesrepublik Deutschland, die ja immer noch über 30% ihres Bruttoinlandsprodukts im Export erwirtschaften, sind ja darauf angewiesen, dass wir neue Märkte erschließen, wenn ein erratischer Präsident in Washington alle 2 Tage irgendeine andere fixe Idee hat. Deshalb Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen, Italien, die G7-Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, haben ja ein vitales Interesse daran, dass es vorangeht. Deshalb glaube ich, dass die Gründungsstaaten der EU, alle die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, ich glaube auch die baltischen Staaten, schon aus Sicherheitsinteressen. Schauen Sie sich mal an, wie schnell Finnland und Schweden der NATO beigetreten sind und ihre Neutralität aufgegeben haben. Die sind mit Sicherheit auch in sicherheitspolitischen Fragen bereit, den EU-Arm in der NATO zu stärken. Also ich glaube schon, dass es da viele Möglichkeiten gibt.
Wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder dieses Wort vom deutsch-französischen Motor der EU erwähnt, aber Emmanuel Macron ist so gut wie handlungsunfähig in seinem eigenen Land und darum will der Kanzler jetzt mehr mit Italien machen. Am Freitag sind ja eben auch viele deutsche Ministerinnen und Minister nach Rom gefahren, um ihre italienischen Kolleginnen und Kollegen zu besuchen, mit ihnen Regierungskonsultationen abzuhalten. Also ich weiß, Sie, Herr Schulz, sind ja eher für das deutsch-französische Dreamteam, aber angesichts der aktuellen Lage, kann es sowas wie einen neuen deutsch-italienischen Motor für die EU geben?
Zunächst mal glaube ich, dass ohne die deutsch-französische Kooperation gar nichts läuft. Dass die nach Rom gereist sind, das ist ja jetzt nicht im Rahmen der EU, sondern ist die übliche Regierungskonsultation. Ich erlaube mir aber, sie in einem Punkt leicht zu korrigieren. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Politiker, der seit Jahren in Deutschland darauf hingewiesen hat, dass wir Italien sträflich vernachlässigen. Also ich war immer der Meinung, Italien ist ein stabiler Pfeiler der europäischen Integration. Wir brauchen diese drei Länder in besonderer Weise. Die Länder Deutschland, Frankreich, Italien sind die drei verbliebenen G7-Staaten, nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Und wenn die eng kooperieren, das ist schon, wenn Sie mal die Zahlen alleine sehen, über 60% der Wirtschaftskraft der Eurozone. Von daher sind wir gut beraten, Deutschland, Frankreich, Italien zusammenzubinden.
Was machen wir denn, wenn nächstes Jahr die Partei von Marine Le Pen, also entweder sie selbst oder ihr Ziehsohn Jordan Bardella, die Präsidentschaftswahl gewinnt? Wird dann dieses Trio, was Sie gerade beschrieben haben, dieses europäische Motorentrio platzen?
Nee, das glaube ich nicht. Aber die Frage würde ich mal gerne so beantworten. Lassen Sie uns da mal alles tun, dass weder Herr Bardella noch Frau Le Pen Präsidentin wird. Wir müssen uns mal angewöhnen, das gilt jetzt nicht für Sie als Journalistin, aber für uns als Politiker, dass die größte Gefahr darin liegt, dass man eine Situation, die man vermeiden will, durch die Beschreibung, dass sie eintreten könnte, selbst herbeiführt, self-fulfilling prophecy. Ich glaube, wenn die moderate Linke und das Zentrum in Frankreich einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin finden, wird weder Frau Le Pen, die ich glaube, dass die so eh nicht antreten kann, noch Herr Bardella eine Chance haben.
Ja, aber trotzdem haben wir doch jetzt zum Beispiel eben weder Frau Le Pen noch Herrn Bardella, sondern eben einen Herrn Macron, mit dem wir ja eigentlich sehr, sehr gerne zusammenarbeiten wollten. Aber gemeinsame Verteidigungsprojekte wie das FCAS-Projekt über neue Flugzeuge kommt seit Jahren überhaupt nicht voran. Also selbst bei uns gewogenen Präsidenten klappt das manchmal nicht, wenn wir in wichtigen Projekten gemeinsam unterwegs sein wollen.
Ja, ja, das würde natürlich im Fall eines Sieges der extremen Rechten in Frankreich noch schwieriger. Insofern rate ich dazu, alle Zeit, die noch da ist, zu nutzen, um mit Macron und seiner Regierung zu Ergebnissen zu kommen.
Ihr Parteikollege Lars Klingbeil, der Vizekanzler, hat jetzt in einem Interview überlegt, ob wir in Sachen nukleare Verteidigung auch da mit den Franzosen reden. Denn das ist ja ein wirklich wichtiger Punkt, jetzt auch gerade angesichts der aktuellen Lage, dass Europa gucken muss, wie es sich selbst verteidigt. Noch sind wir sehr abhängig natürlich von den Amerikanern und von der NATO, aber trotzdem, wir rüsten auf, aber wir haben natürlich keine Atomwaffen. Die Franzosen schon, die Forste Frappe. Halten Sie es für eine gute Idee, da Gespräche zu suchen, dass wir unter deren Schutzschirm schlüpfen, auch wenn man gar nicht weiß, wer nächstes Jahr da Präsident oder Präsidentin wird?
Zunächst einmal ist es so, dass die amerikanischen Atomwaffen und auch die Soldaten der amerikanischen Armee ja noch hier sind. Und zunächst einmal ist es so, dass die NATO noch existiert. Aber wenn wir was zwingend erforderlich ist, und das hat Davos ja gezeigt, militärisch unabhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika werden wollen und müssen. Und wenn es eine europäische Armee oder zumindest eine Art europäischer NATO geben soll, dann muss man auch in Deutschland nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass da ein Mitgliedstaat drin ist, der atomar gerüstet ist, nämlich Frankreich, gegebenenfalls auch Großbritannien. Von daher natürlich hat Lars Klingbeil eine richtige Frage gestellt. Wenn wir eine Europäisierung der Sicherheitspolitik vornehmen, dann müssen wir auch mit Frankreich und seiner Atommacht klarkommen.
Da das mit den USA als großer Freund auch in der Beziehung nicht mehr so richtig klappt, brauchen wir neue Partner. Der kanadische Premier hat dazu in Davos eine wirklich bemerkenswerte Rede gehalten, die im Netz auch gleich steil gegangen ist. Ein Fazit daraus, diese alte Ordnung, die kommt auch nicht mehr zurück. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen zurückgerudert wurde, aber diese Ordnung kommt nicht mehr. Die Großmächte nehmen sich, was sie kriegen können. Und darum müssen die Mittelmächte sich zusammentun und pragmatische, unterschiedliche Bündnisse eingehen, statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, weil das nützt nur den Großen. Frage an Sie, wie schnell kann das gehen, wenn wir locker 25 Jahre brauchen, um Freihandelsverträge wie Mercosur auszuhandeln und sie dann auf dem letzten Meter noch in den Sand setzen?
Dann wird es nicht funktionieren. Ich habe mir die Rede von Herrn Carney angeschaut. Bemerkenswerte Rede und er hat ja recht. Aber es gibt eine weitere Schlussfolgerung. Wenn sich die Mittelmächte, wie er das so genannt hat, zusammenschließen, dann können sich die Großmächte auch nicht mehr nehmen, was sie wollen. Insofern ist das schon eine sehr kluge Vorgehensweise, die er da beschrieben hat. Und ich kann nur dazu raten, dass die Europäische Union, und da sind wir nochmal bei dem Punkt, die Staaten, die das unbedingt wollen und auch müssen, sich mit Ländern wie Kanada, Indien, Australien, übrigens Indonesien, Neuseeland zusammenschließen und eine Weltordnung schaffen, die nicht von diesem komischen Friedensrat bestimmt wird, den der Herr Trump da ins Leben rufen will.
Mal abgesehen von der Verteidigung sind wir aber trotzdem immer noch wirtschaftlich sehr, sehr stark natürlich mit den USA verwoben. Und da kommt es natürlich auch auf die Industrie an und auf die Wirtschaft, ob die mitzieht. Es geht ja nicht nur um Politik. Wir haben ja oft gesehen, dass die Wirtschaft prima mitzieht, wenn es billiges russisches Gas gibt. Da hat niemand gefordert, ich möchte aber lieber mehr zahlen und dafür unabhängig von Russland sein. Glauben Sie, dass sich die Industriezweige da jetzt auch schnell neu orientieren werden und eben tatsächlich in andere Mittelmächte investieren und da reingehen?
Ja, das glaube ich. Da bin ich fest überzeugt, weil die Entwicklung der letzten Wochen und übrigens auch die Davos-Entwicklung hat ja gezeigt, dass kein Unternehmenschef, kein Investor sich auf Dauer darauf verlassen kann, was in der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika geschieht. Das ist heute so, morgen so und übermorgen das Gegenteil von vorgestern. Das ist Gift für eine nachhaltige und strategische Unternehmensplanung. Deshalb glaube ich sehr wohl, dass da große Chancen entstehen. Dass man schnell handeln kann, das haben wir übrigens ja, um das Gasbeispiel und das Energiebeispiel zu nehmen, erlebt. Die Zeitenwende, die der damalige Bundeskanzler ausgerufen hat, hat ja zur Konsequenz gehabt, dass wir in Rekordzeit von den Gaslieferungen der Russischen Föderation unabhängig wurden. Man kann also, wenn man will und schnell handelt, tatsächlich auch große Veränderungen in kurzer Zeit herbeiführen.
Da spielt auch China eine große Rolle. Die stellen sich gerade freundlich so ein bisschen an die Seite und tun so, als seien sie die idealen Partner, verglichen mit Trump und Putin. Wie misstrauisch sind sie da?
Man muss die Diktatoren dieser Welt immer mit Misstrauen beobachten, aber es gibt ein Interesse Chinas, ein exportorientiertes Land, das ja auch seine wirtschaftlichen Probleme hat, braucht einen funktionstüchtigen europäischen Markt. Deshalb hat China ein ganz rationales Interesse. Und wir sollten auch ein rationales Interesse daran haben, dass unser Markt für China offen ist. Denn dann ist auch der chinesische Markt offen für uns. Das heißt nicht, dass man die chinesische Politik befürworten muss. Das heißt auch nicht, dass man keine Kritik an Xi Jinping und seiner Regierung üben darf und den Methoden, die die anwenden. Aber dass man pragmatische Vernunft walten lassen darf, das ist so.
Herr Schulz, lassen Sie uns doch mal eine kleine Reise in die Zukunft machen. Und lassen Sie uns bitte positiv draufschauen. Also Sie stellen sich jetzt mal das Bestmögliche vor, was wir in einem Vierteljahrhundert in diesen Punkten, die wir gerade besprochen haben, erreicht haben könnten. Springen wir mal 25 Jahre vor ins Jahr 2051. So wahnsinnig viel ist das eigentlich gar nicht. Wenn man das nämlich zurückspringt, dann wären wir im Jahr 2001 und daran können sich ja noch sehr viele erinnern. Also das Gleiche jetzt nach vorne ins Jahr 2051. Nur so kurze Visionen von Ihnen. Gibt's die NATO noch?
In veränderter Form eventuell, aber es wird in jedem Fall ein europäisches Verteidigungsbündnis geben.
Und die EU?
Die wird dann stärker sein als je zuvor.
Was ist mit der Ukraine? Wird's die noch geben?
Vielleicht als Mitglied der Europäischen Union bis dahin. Ich glaube, es wird sie in jedem Fall geben.
Wird Demokratie die vorherrschende Staatsform sein im Jahr 2051? Was glauben Sie?
Die Entscheidungen fallen jetzt in diesen Jahren. Wenn es gelingt, die autokratische Entwicklung in den USA zu bremsen, wenn die Midterm-Wahlen so ausgehen, wie man das erhoffen muss, nämlich dass die Demokraten sie gewinnen und in den USA eine Gegenmacht gegen diesen Mann im Weißen Haus Gestalt annimmt und Macht gewinnt, dann glaube ich, dass die amerikanische Demokratie überleben wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Demokratien in der Welt richtig kämpfen müssen. Aber da sind Leute wie Herr Carney zum Beispiel oder auch der australische Ministerpräsident Albanese, die Partner, die sind stark und die sollten wir dann auch in unserer Kooperation mit denen als Bündnispartner nehmen und die Zusammenarbeit vertiefen.
Dann müsste sich der Zeitgeist aber ein bisschen gedreht haben, denn Demokratien sind komplizierte Gebilde. Sie verlangen auch von den Bürgerinnen und Bürgern mehr, als im Moment viele glauben geben zu können, weil sie sagen, möchten lieber jemanden, der vorne weggeht, der unsere Probleme löst, das Schwarz-Weiß-Denken. Alles ist einfacher, wenn man sich nicht große, komplizierte Gedanken macht. Und ansonsten schalten wir ab und machen das Radio nicht mehr an, weil wir diese ganzen Probleme nicht mehr hören wollen. Das ist ein Trend, der sich in der ganzen Welt ein bisschen durchsetzt. Müsste der sich umdrehen?
Absolut. Aber dieser Trend, der existiert ja nicht nur bei uns und weltweit, sondern er hat ja auch eine Ursache. Die Ursache ist die weltweite Ungleichheit zwischen Kontinenten und innerhalb von Bevölkerungen. Wenn diese Tech-Milliardäre in den USA, jetzt ist einer von denen auf dem Weg, der erste Billionär zu werden, einen Reichtum anhäufen, der ja schon obszön ist, und gleichzeitig immer mehr Menschen, auch gut verdienende in Industrienationen, am Monatsende das Geld zusammenkratzen müssen, um die Miete bezahlen zu können. Wenn wir diese Ungleichheit nicht beenden, dann wird die Demokratie genau dadurch gefährdet. Dann wenden die sich diesen Verführern zu. Und deshalb glaube ich, dass der Kampf gegen die Ungleichheit der Kampf für die Demokratie ist.
Die CDU, allen voran der jetzige Kanzler, finden ja, die Deutschen meckern zu viel, sind zu viel krank und arbeiten nicht hart genug und nicht lang genug. Den letzten Punkt können Sie als SPD-Mann natürlich nicht so einfach unterschreiben. Aber das mit dem Meckern und mit der schlechten Laune der Deutschen, das hat auch schon SPD-Kanzler Olaf Scholz geärgert. Was ist da los? Wie sehen Sie das?
Naja, Olaf Scholz hat das mit Blick auf die Rechtsextremen und deren destruktive...
Er hat auch gesagt, dass die Deutschen, dass es den Deutschen eigentlich viel besser geht, als die allgemeine Stimmung immer ist.
Also die Zitate, die Sie eben da aus der Union die Deutschen sind unzufrieden und wir müssen länger arbeiten und das wird alles zu viel krank geschrieben. Wenn ich diesen Unsinn höre, da kann ich schon verstehen, dass die Leute anfangen zu meckern. Vielleicht machen wir es mal umgekehrt. Fragen wir mal, warum haben die Leute eigentlich diese Unzufriedenheit? Und warum drücken sie das durch Meckerei aus? Die Menschen haben in zunehmendem Maße Angst. Sie haben Angst vor Krieg. Sie haben Angst vor Abstieg. Sie haben vor allen Dingen, das begegnen mir jeden Tag, Angst davor, dass ihre Kinder und Kindeskinder nicht die Sicherheit haben, die meine Generation haben durfte. Es ist genug Geld unterwegs, es ist aber nicht gerecht verteilt. Sichere Mieten, gute Qualifizierung, sichere Arbeitsplätze, Würde im, ein würdiges Leben im Alter, aber auch gute Aufstiegschancen, das ist das Beste, um der Meckerei zu begegnen. Deshalb würde ich also Politikern, die sich über das Volk beschweren, raten, fragt nach den Ursachen des Meckerns und beschwert euch nicht über die Bürger.
Sagt Martin Schulz, der frühere Präsident des Europaparlaments, im ARD-Interview der Woche. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Hörempfehlung für Sie.
Kreislaufwirtschaft ist für mich das A und O der Nachhaltigkeit.
Im ARD-Klima-Update geht es nicht nur um Worte, sondern um Taten.
Wir wollen unsere eigene Energie erzeugen und die möglichst effizient nutzen.
Wir zeigen, wo es noch hapert.
Leider geht es viel zu langsam. Es ist so, dass viele politische Entscheidungen auch halbherzig bleiben.
Welche Ideen könnten helfen?
Früher hätte man so ein Haus abgerissen. Heute sieht man das Potenzial und erkennt, dass dieser Rohbau eben noch eine lange Lebensdauer hat.
Das ARD-Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Wir wollten verstehen, was diese Aufforstung von künstlichen Waldgebieten zum Ausgleich von CO2-Emissionen bedeutet. Und Brasilien ist da tatsächlich der größte Player und haben uns das vor Ort angeschaut. Und was wir gesehen haben, hat uns, gelinde gesagt, stutzig gemacht.
Grileiros, empresários do ramo da silvicultura se apropriaram.
Das hier ist André Alves da Sousa. Er ist Anwalt und er berichtet, für die Aufforstung raubten die Plantagenbetreiber den Menschen das Land. Und wenn sich die Menschen aus den Gemeinden wehrten, werde es für sie gefährlich.
Das ARD-Klima-Update. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
Hier ist die ARD Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Gleich nach den Nachrichten um 4 Uhr geht es hier weiter bei uns im Programm noch bis 6. Und wir blicken gleich nach 4 Uhr auf die Lage in Minneapolis nach erneuten tödlichen Schüssen durch ICE-Beamte. Wir haben dazu auch ein Gespräch mit unserer Korrespondentin in Washington im Programm. Und wir fragen danach, kommt jetzt ein Preiskampf bei den E-Autos, nachdem es die umstrittene Kaufprämie der Bundesregierung geben wird? Und natürlich, wie immer an dieser Stelle, der erste Blick auf das Wetter von heute. Wenn Sie mögen, bis gleich.
Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist erneut ein Mensch von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann. Bereits vor knapp 3 Wochen war dort eine Frau getötet worden. Nina Barth, WDR Washington.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz richtete sich auf einer Pressekonferenz direkt an den US-Präsidenten. Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Auf einem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte einen Mann niederringen, dann fallen Schüsse. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. Der Bundesbeamte habe in Notwehr gehandelt. US-Präsident Donald Trump attackierte Minnesotas Gouverneur und den Bürgermeister von Minneapolis. Sie stachelten mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand an.
Die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges sollen in einer Woche in Abu Dhabi weitergehen. Ein US-Vertreter sprach von einem guten Zeichen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte die erste Runde des Treffens als konstruktiv bezeichnet. Überschattet wurde es von neuen russischen Angriffen auf die Ukraine. Das bei Köln auf dem Rhein havarierte Frachtschiff soll heute von der Unglücksstelle weggeschleppt werden. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Das Schiff hatte sich am Nachmittag bei Köln-Ports den Kiel aufgerissen und drohte auf Grund zu laufen. Die Ursache für die Havarie ist unklar. Die deutschen Handballer bleiben bei der Europameisterschaft auf Halbfinalkurs. Das Team gewann im dänischen Herning gegen Norwegen mit 30-28. Für den Einzug ins Halbfinale fehlt noch ein Sieg. Die nächsten Gegner sind Dänemark und Frankreich.
WDR aktuell aus der Region.
In Düsseldorf geht es seit gestern um nachhaltige Mode. Im Rahmen der Düsseldorfer Fashion Days präsentieren Designer aus der Region mehrere Tage ihre Kreationen. Olga Thomashoff, WDR Düsseldorf.
Nachhaltige Kleidung, Deko und Schmuck von 25 Designern aus der Region, unter anderem aus Düsseldorf und Köln. Das ist das Konzept des Pop-up-Markt Sustain im Theatermuseum am Hofgarten. Außerdem wird auch eine Green Fashion Tour angeboten. Im Hop-on-Hop-off-Bus werden nachhaltige Projekte und Spots in Düsseldorf angefahren, zum Beispiel ein Second-Hand-Laden und ein Geschäft mit recyceltem Schmuck. Die Düsseldorfer Fashion Days laufen noch bis zum 28. Januar.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint örtlich die Sonne, zum Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dazu in Attendorn bis plus 1 Grad, in Gummersbach bis 2 und in Oberhausen bis 3 Grad. Am Montag Schneefall minus 2 bis plus 2 Grad. Und das war WDR aktuell.
4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Passau Richtung Nürnberg ist zwischen Neumarkt Ost und Neumarkt in der Oberpfalz wegen Bauarbeiten bis ca. 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U56A. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Und die A565 Meckenheim Richtung Bonn ist zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und die B42 Koblenz-Bonn, hier ist der Tunnel Oberdollendorf wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr noch gesperrt. Das war's vom Verkehr, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio hier noch bis 6 Uhr. Wir blicken zunächst in die US-Großstadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Dort wurde ein Mann bei Protesten von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat. Jan Oppel berichtet aus den USA.
Schüsse in Minneapolis.
Oh shit! What the fuck?
Abgegeben von Einsatzkräften der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sie treffen einen 37-Jährigen. Dieser erlegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wie viele Einwohner dieser Stadt, wie viele weitere Amerikaner müssen sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation beendet wird? Wie viele Leben müssen noch verloren gehen, bevor diese Regierung erkennt, dass ihre politische Weltsicht nicht so wichtig ist wie amerikanische Werte? Nach Angaben des Heimatschutzministeriums soll der getötete Mann eine Schusswaffe mit 2 Magazinen bei sich gehabt haben. In den sozialen Medien meldete sich der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zu Wort und forderte die Trump-Regierung auf, den Einsatz von ICE sofort zu stoppen. Es ist bereits der 2. Tote innerhalb weniger Wochen. Anfang Januar hatte ein ICE-Mitarbeiter die 37-jährige US-Amerikanerin Renee Good in ihrem Auto erschossen. Seitdem gehen jeden Tag Tausende auf die Straße. Immer wieder kommt es dabei zu Auseinandersetzungen.
Jan Oppel informierte über die aktuelle Lage in Minneapolis und die Diskussion über das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE hat vorhin meine Kollegin Nina Zimmermann mit unserer USA-Korrespondentin Nina Barth gesprochen und sie zuerst gefragt, wie es zum gewaltsamen Tod des Mannes in Minneapolis kam.
Ein Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei, Border Patrol, hat einen Mann erschossen in Minneapolis. Es gibt ein Video, da ist zu sehen, wie mehrere Bundesbeamte den Mann niederringen und dann fallen Schüsse. Offensichtlich war dieser Mann bewaffnet. Der Polizeichef von Minneapolis hat gesagt, dass er einen legalen Waffenschein hatte. Aber was nicht zu sehen ist auf dem Video, das ist, ob der Mann versucht hat, diese Waffe zu ziehen. Also da sind noch Fragen offen. Klar ist, das sieht man, dass der getötete Mann zu Boden gebracht worden ist von mehreren Bundesbeamten. Und offensichtlich war diese Einwanderungspolizei ICE gerade dabei, jemand anderen festzunehmen. Er ist da angeblich dazwischen gegangen, aber da sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Tod von Renee Good vor 2 Wochen hieß es dann Notwehr und die Ministerin Kristi Noem sucht schnell nach Gründen und auch Schuld beim Opfer. Wie ist es dieses Mal? Wie reagiert die Trump-Regierung, das zuständige Heimatschutzministerium?
Ja, sehr ähnlich. Auch die Heimatschutzministerin Kristi Noem hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat was zu den anstehenden großen Stürmen hier am Wochenende gesagt, aber dann auch zu den Schüssen in Minneapolis. Und sie hat gesagt, dass der getötete Mann, ein 37-Jähriger ist das, dass der einen Akt von inländischem Terrorismus begangen hat. Die Person, die mit Waffen und Munition versucht hat, eine Strafverfolgungsmaßnahme zu verhindern, hat einen Akt inländischen Terrorismus begangen. So hat sie das ausgedrückt. Und es gab davor auch schon eine Pressekonferenz mit einem hochrangigen Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei. Und der hat gesagt, die Situation sieht ganz so aus, als ob der Getötete maximalen Schaden anrichten wollte und Bundesbeamte massakrieren wollte. So hat der das ausgedrückt.
Und es ist ja ohnehin schon eine sehr sensible, eine heikle Situation dort in dem Bundesstaat. Wie reagieren denn allen voran der Gouverneur von Minnesota und auch der Bürgermeister Minneapolis?
Ja, auch die haben beide eine Pressekonferenz heute gegeben und beide waren sichtlich erschüttert. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der hat sich direkt an US-Präsident Donald Trump gewandt. Er hat gesagt, Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Die säen Chaos und Gewalt. Und Tim Walz hat auch noch gesagt, dass das, was jetzt passiert ist, dass das endgültig zeigen muss, dass es jetzt genug ist. Und der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, der hat gefragt, wie viele Bürger, wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation endlich beendet wird.
Was könnte diese weitere Eskalation jetzt auch für die Stimmung in der Stadt dort bedeuten, für die Menschen, für die Bewohner? Gehen die nach dem Tod des Mannes jetzt auf die Straße, jetzt erst recht? Traut man sich das überhaupt?
Ja, also im Moment sehen wir Bilder aus Minnesota. Da haben sich viele Menschen versammelt in der Nähe, wo der Mann erschossen worden ist. Vor ein paar Stunden kam von der Grenzschutzpolizei auch Pfefferspray und von der Einwanderungsbehörde auch Pfefferspray zum Einsatz. Aber im Moment scheint es da ruhig zu sein. Und es ist auch so, dass sowohl Tim Walz auch als auch der Bürgermeister von Minneapolis die Menschen dazu aufgerufen haben, friedlich zu bleiben. Dagegen hat Donald Trump auf Truth Social sich zu Wort gemeldet und er hat sowohl dem Gouverneur als auch dem Bürgermeister vorgeworfen, dass sie, und jetzt zitiere ich wörtlich aus diesem Truth Social Post von Trump, dass sie mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand anstacheln. Also so hat Trump das formuliert. Aber wie gesagt, beide, sowohl der Bürgermeister als auch der Gouverneur, haben an die Einwohner appelliert, friedlich zu bleiben.
Der Gouverneur